Ja, vielen herzlichen Dank ans Lobpreisteam. Also ich finde, also mir geht es so, es gelingt euch irrsinnig gut, mich und vielleicht auch uns so mitzunehmen, reinzuführen in Gottesdienst, den Namen Jesus Christus ins Zentrum zu stellen. Und was ich ganz besonders toll finde, ich sage es mal ein bisschen salopp so, ohne viel Tamtam und Trara und Show-Einlagen und so. Ihr seid einfach so richtig da und mit Kraft und ich möchte herzlich danken. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Ist auch nicht zu vergessen, ihr habt auch einiges immer wieder an Vorbereitungen und so. Und wirklich herzlichen Dank für euren Dienst. Ja, Predigt. Ich persönlich liebe das Alte Testament. Das sind so zwei Drittel oder ein Dreiviertel eigentlich von diesem dicken Buch, Bibel, wo es vor allem um die Geschichte Israels geht. Und was ich so spannend finde, im Alten Testament, da gibt es unglaublich viele so richtig konkrete, fassbare, begreifbare Passagen, aus denen man, aus denen ich ganz viel auch für mein Leben ableiten kann. Und ich finde es ganz, ganz toll, im Neuen Testament sagt der Paulus mal im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 4, was in den Heiligen Schriften steht, gemeint ist dann immer Altes Testament, was im Alten Testament steht, wurde geschrieben, damit wir als Christinnen und Christen daraus lernen. Es, also das Alte Testament, soll uns Mut zusprechen, damit wir standhaft bleiben und das Ziel erreichen, auf das wir hoffen. Also ich finde das eine ganz starke Motivation und ich möchte gerade mal am Anfang sagen, ihr Lieben, schaut mehr ins Alte Testament. Das ist Gottes Geschichte mit den Israeliten. Und jemand hat mal gesagt, das Alte Testament ist eigentlich wie ein Bilderbuch, wie eine Illustration für uns neutestamentlich orientierte Christen. Das mal kurz zur Vorbemerkung, denn ich möchte heute Morgen euch gerne ein paar Gedankenstöße weitergeben über zwei Verse aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 13. Und Reto, wenn du jetzt mal die Folie anwerfen könntest, dann würde das gerade sehr, sehr gut passen. Gut, vielen Dank. 2. Mose 13, Verse 17 bis 18. Vorgeschichte. Die Israeliten waren 430 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten. Wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich jetzt nicht. Also das da links. Ägypten. Und Gott hat sich über sein Volk erbarmt, über die Hebräer. Und Gott hat den Mose berufen, dass er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten herausführen sollte. Weil Gott hatte sich die Hebräer als sein Volk erwählt. Und danach kommt dann der Durchzug durchs Rote Meer und die 10 Gebote kommen und der Durchzug ins verheißene Land. Das seht ihr da rechts oben, also ins Land Kanaan. Das nochmal so ganz grob. Und da in der Mitte seht ihr den Sinai, die Wüste Sinai, wo die Israeliten schlussendlich 40 Jahre lang hindurchziehen mussten, um dann ins verheißene Land zu kommen. Und jetzt zwei Verse aus 2. Mose 13. Als der Pharao, das war der König von Ägypten, das Volk, also die Hebräer, endlich gehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister. Das ist da oben am Mittelmeer. Da heißt es auch, wenn man ganz genau das erkennen kann, Weg zum Land der Philister. Und das Land der Philister ist das, was wir heute so größtenteils als Gazastreifen nennen. Das ist das Land der Philister. Das wäre also die kürzeste Route dort gewesen zum verheißenen Land. Also, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott dachte sich, wenn das Volk dort im Land der Philister auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ Gott die Israeliten einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste den Weg zum Roten Meer. Geordnet wie eine Armee verließen sie Ägypten. Es gab also eine Route am Mittelmeer da oben entlang direkt ins Zentrum vom verheißenen Land. Verheißenes Land, das ist das Land, das hatte Gott den Vertriebenen, den versklavten Hebräern versprochen, dort sollten sie siedeln können, das würde ihr Land werden. Es gab also eine kurze Route und es gab eine Route, das seht ihr dort, schwarz eingezeichnet, diese Route durch die Wüste Sinai, eine Route durch die Wüste hindurch. Jetzt ganz kurz, dass ihr das alles gut vernetzen könnt. Ihr seht da rechts diesen Endloskreis. Eigentlich war der Weg durch die Wüste in etwa anderthalb Jahren zu machen. Ungefähr 2 Millionen Männer und Frauen, also Israeliten, waren dort unterwegs. Entschuldigung. Gott hatte sie auf vielfache Art und Weise erleben lassen, wie er sie versorgt auf dem Weg durch die Wüste. Aber immer wieder hatten die Israeliten opponiert, sie waren unzufrieden, sie haben gemeckert und ist es in Ägypten nicht viel, viel schöner gewesen. Und schlussendlich hat Gott gefunden, dieses Volk ist noch nicht reif, um als mein Volk im verheißenen Land leben zu können. Und deswegen hat er verordnet, dass die Israeliten sinnloserweise 38 Jahre lang ungefähr in der Region immer in der Wüste herumgeirrt sind. Fragt mich nicht, warum. Warum hatten die keine Orientierung? Warum ist es ausschließlich dieses Herumirren gewesen? Die Heilige Schrift sagt, also es war Gottes Anordnung, diese Generation, die nie begreifen wollte, wie wohl ich den Israeliten tun wollte und getan habe, diese Generation muss erst einmal aussterben, bevor dann die neue Generation ins verheißene Land ziehen kann. Das ganz, ganz kurz, so ein bisschen Geschichte. Also jetzt, Auszug aus Ägypten war geschehen. Und jetzt führte Gott die Israeliten durch die Wüste da unten hindurch. Dieser Weg brachte die Israeliten nicht näher ans verheißene Land, sondern eher sogar noch weg. Es war ein Weg sogar durch die Wüste. Also unmögliche Umgebung. Also gut, der Weg durchs Mittelmeer, am Mittelmeer entlang war sicherlich auch nicht so geteert, wie wir das heute haben mit unseren Straßen oder auch Landstraßen, aber er war natürlich viel bequemer. Es war ein Weg sogar durch die Wüste und viel, viel anstrengender. Und doch, und das ist jetzt das Spannende, war es der bessere Weg. Der bessere Weg für die Israeliten. Kennt ihr diesen Spruch, mit Gottes Power über jede Mauer? Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Ich finde den ganz gut, ganz schön herausfordernd auch. Und Gürtel enger schnallen und mit Gottes Power über jede Mauer. Ja, das ist die eine Wahrheit, die findet man ganz oft in der Heiligen Schrift. Aber es gibt auch die andere Wahrheit, nämlich es gibt manchmal Türen, durch die kann man nicht hindurchgehen, weil es nicht vorgesehen ist von Gott, dorthin durchzugehen. Nur mal ganz kurz, manche von uns fragen sich auch immer wieder, was ist eigentlich Gottes Wille? Da gibt es im Grunde, es gibt 4 Sichtweisen zu dem Thema. Denn es gibt Türen, durch die soll man hindurchgehen, aber es gibt auch Türen, durch die soll man nicht hindurchgehen. Das ist ganz, ganz spannend. Und hier nun, mit Gottes Power über jede Mauer und wir ziehen da oben durch, das wäre in die Sackgasse gelaufen. Und deswegen ist hier, das sehen wir hier in dieser Passage in 2. Mose, sehen wir die Weisheit Gottes, der Umweg ist der bessere Weg. Und für uns moderne Schweizerinnen und Schweizer hier immer die kürzesten Strecken, Effizienz, Zielstrebigkeit. Wir mögen das vielleicht nicht so gern schlucken, vor allem auch wenn es um unser persönliches Leben geht. Aber dieser Abschnitt, und ich werde gleich noch andere Beispiele kurz zeigen, zeigt die Weisheit Gottes, der Umweg ist der göttliche Weg, der bessere Weg. Wobei, es gibt eben auch so etwas Ähnliches wie dieser englische Spruch, also mit diesen englischen Worten drin, mit Gottes Power über jede Mauer, das auch sehr schriftorientiert. Aber ihr merkt an dieser Stelle, es gibt zum Teil diese Weisheit mit Gottes Power über jede Mauer, aber es gibt auch die andere Weisheit, Gottes Umweg ist der bessere Weg. Und das ist nun interessant. Gott selber hat den Umweg bestimmt. Es war Gottes Entscheid. Und er hat sich was dabei gedacht. Das ist nicht einfach Schicksal, das die Israeliten dort zu erleben hatten. Gott hat sich was gedacht. Gott wusste um ihre innere Beschaffenheit, also wie sie innerlich verdrahtet waren, die Israeliten. Denn wenn sie dann Ärger kriegen mit den Philistern und 2 Millionen Leute ziehen da durchs Land der Philister und es gibt Ärger und die Philister merken auch, die werden auch von einer übernatürlichen Macht, nämlich Yahweh, den lebendigen Gott, geführt, das gibt Ärger. Denn die Philister waren von einem ganz anderen Planeten, was Religion und Glaube angeht. Das musste crashen, das musste knallen. Und Gott wusste um die Beschaffenheit der Israeliten, denen rutscht das Herz in die Hose. Die werden umkehren nach Ägypten und plötzlich die ganze Sklaverei 430 Jahre lang komplett vergessen. Wie war das doch schön in Ägypten? Später heißt es eben da, in diesen 1,5 Jahren unterwegs dann auch im Sinai, wie schön war es in Ägypten, die Fleischtöpfe Ägyptens ist so eine stehende Redewendung und Zwiebeln und Knoblauch und all der Ärger und der Druck und die Sklaverei komplett vergessen. Und sie waren x-mal dran, wieder umzukehren. Und Gott hat gefunden, nein, ich habe es jetzt rausgeführt mit unter Zeichen und Wundern durchs Rote Meer. Und es ist mein Volk und ich möchte sie leiten, dass sie im verheißenen Land ankommen und führe sie durch die Wüste. Da werden sie besser und ermutigter und motivierter mit mir unterwegs sein. Ja, also Gott hatte das entschieden, der Umweg ist der bessere Weg. Jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es eigentlich schon öfter so, ich habe nicht so gern Autoritäten über mir. Deswegen fühle ich mich jedenfalls auch schon seit mehr als 35 Jahren sowohl in der Schweiz und seit einigen Jahren sind meine Frau und ich Schweizer, denn hier gibt es flache Hierarchien. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also ich selber habe Autorität nicht so gern über mir, die dann sagen, und das, da geht es jetzt lang und das hast du jetzt zu tun. Wo früher ja das Grenzsystem auch, Grenzregime ja immer noch viel, viel strenger war und da immer auch Schweiz oder Deutsche an der Grenze gestanden sind und wir fuhren mit unserem Auto vor. Meine Frau hat immer schon gesagt, Schatz, einfach jetzt ganz ruhig da jetzt ranfahren, weil ich vertrage nicht Grenzbeamtinnen, Grenzbeamte, die so dastehen, wie wenn sie einen Besenstiel verschluckt hätten und mich dann so von oben herab anschauen und so und mich da so ein bisschen verbal so herumdirigieren und mich kontrollieren wollen. Das ist eine ganz starke Hierarchie, oder? Also, ich hätte jetzt eigentlich doch gern mit Gott verhandelt, wenn ich Israelit gewesen wäre und jetzt das mitkriegen würde, vielleicht der Mose, Gott führt den Umweg. Das sei der viel, viel bessere und der gesegnete Weg und der göttliche Weg. Ich würde verhandeln mit Gott. Ich würde auch sagen und denken und sagen wahrscheinlich, ja, ich kriege das schon hin. Ich bin eigenkompetent und ziemlich eigenreflektiert auch. Ich habe auch schon einige Selbstfindungskurse belegt und ja, und einigen Widerstandskraft in mir habe ich auch, oder? Vielleicht geht es euch ja auch so. Also ihr merkt, auf was ich jetzt auch hinaus will, auch mit diesem Predigtschwerpunkt. Also die Lehre von der Geschichte, ich sage das jetzt schon mal gerade, also relativ noch am Anfang, ist, der Umweg ist immer wieder mal der bessere Weg. Und sage Ja zum Umweg Gottes mit dir in deinem Leben oder auch in deiner Lebensgeschichte. Also, bringen wir es auf den Punkt. Der Umweg ist Bestandteil von Gottes Vorsorge. Ich weiß nicht, ob sich jetzt einige verschlucken. Der Umweg ist Teil von Gottes Vorsorge. Wenn Gott sich was denkt, dann führt es wirklich auch zum Ziel. Der Umweg führt zum Ziel. Während der Weg am Mittelmeer entlang wäre zu, also Gott hat das im Überblick, oder? Der wäre retour gegangen nach Ägypten. Der Umweg aber führt zum Ziel. Das wusste Gott. Gott handelt nicht aus dem Affekt heraus und aus dem Buch Use, sondern er weiß, was er denkt, ist gut durchdacht. Der Umweg ist der gesegnete, der erfolgreichere Weg. So, und jetzt, Gott denkt sich was. Ich möchte euch so 2, 3 Beispiele jetzt kurz bringen. Beispiel Mose, also nochmal, Altes Testament. Der Mose, ganz spannendes Leben von dem Mose, kann man in 3 Abschnitte einteilen. 3x40 Jahre, der ist 120 Jahre alt geworden. Die ersten 40 Jahre Mose aufgewachsen, trainiert, geschult, Kompetenzen erworben am Hof des Pharao, des Königs von Ägypten. Der war mit allen Wassern gewaschen. Ein genialer Feldherr, geniale Bildung, alles durre, auch mit Spiritualität, mit diesen ganzen Nilgottheiten und Gottheiten des Todes. Der war absolut fit, wie der Sohn des Pharaos. So ist Mose, eigentlich ein Hebräer, dort aufgewachsen. 40 Jahre. Und jetzt sollte man ja eigentlich denken, toller Bursche, den ruft sich Gott, um die Israeliten rauszuführen aus Ägypten. Der kommt klar mit zwei Millionen Menschen. Der hat die Nase vorne, der ist wagemutig und so weiter. Der ist widerstandsfähig. Und dann kommt ja diese dämliche, blöde Episode, wo ja es den Mose wirklich verriest und der explodiert und bringt den Ägypter um, wo er gesehen hat, dass er einige Hebräer am Plagen war, die versklavt waren in Ägypten. Und er wurde angeschwärzt, der Mose, und man jagte den Mose und er musste fliehen, wegfliehen, war man ihn sonst, ich würde jetzt mal sagen, festgenommen hätte. Und das waren dann die zweiten 40 Jahre in der Wüste Midian. Na gut, das Gute war in Midian, dort lernte er seine Frau kennen und heiratete. Aber sonst ein stelle ich mir vor, also 40 Jahre in der Wüste und nur Ziegen um mich herum und so Rindsviecher und was da so alles ist und Mu macht und Mäh und stell dir mal diesen Wechsel vor vom Hof, vom Pharao. 40 Jahre in der Wüste Midian, eigentlich ein bitter einsames Leben. Und ihr wisst vielleicht, der Mose, als Gott ihn berufen hatte, du sollst mein Volk führen, redet ja der Mose sich raus, oh, ich kann das nicht und habe auch Bammel und so und ich kann auch nicht so gut reden. Es gibt Forschende, die sagen, dass der Mose vermutlich ein Stotterer war und dass der irgendwie das Reden verlernt hat, da in der Wüste Midian, mit seinen Ziegen und was er da alles hatte. Da ist einfach nichts los. Außer, also Halleluja, seine Frau und er hatte, glaube ich, auch ein paar Kinder und so. Aber es gibt ernstzunehmende Leute, die meinen, der Mose hat da das Reden vergessen. also verlernt, oder? Also war nicht von gebildeten Leuten mehr umgeben und so. 40 Jahre in Midian. Und nach diesen zweiten 40 Jahren beruft ihn Gott in der Wüste und dann kommt diese Episode mit diesem brennenden Dornstrauch. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Aber ganz interessant, was hat der Mose in Midian gelernt? Er hat gelernt, Vieh zu führen, Schafe und Ziegen und wie sie alle heißen. Das hat er gelernt und wurde trainiert, sich auch mit Raubtieren auseinanderzusetzen. Er trainierte sich und lernte, wie führt man Schafe, die manchmal so blöd tun. Weil Gott gefunden hat, das muss der Mose lernen. Und dann kam der Auszug aus Ägypten. Und dann beginnen die dritten 40 Jahre Mose als Anführer der Israeliten, des Volkes Israel. Aber was ich jetzt sagen wollte, dieses mit Midian und dass er den Ägypter umgelegt hat und 40 Jahre dort quasi im Exil in der Wüste Midian, das war ein Umweg, den Gott gesegnet hat. Den Gott, ich sag's mal so, den Gott positiv ausgeschlachtet hat, um diese scheinbar sinnlosen Jahre, scheinbar vertane Zeit zu nutzen für den Durchzug, für das Führen von 2 Millionen Israeliten ins verheißene Land. Ganz, ganz interessante Geschichte rund um den Mose. Also die Mosebücher überhaupt, fantastisch. Also tu dir mal was Gutes. Lese die 5 Bücher Mose. Vor allem 5. Buch Mose. Wow, das ist so voll Emotionalität und Inbrunst. Und weil da geht es um die 2. Generation, wo Mose der neuen Generation gesagt hat, knapp vor dem verheißenen Land, und seid so gut und verhaltet euch nicht so doof wie eure Vorfahren. Diese ganze sinnlose Zeit in der Wüste und die nicht auf Gott hören wollten. Also 5. Buch Mose ist eines der emotionalsten Bücher in der Heiligen Schrift. Also ganz fantastisch. Also mir läuft es da gerade heiß und kalt den Rücken runter. Ist so beeindruckend. Jetzt, Gott denkt sich etwas. Nehmen wir Paulus. Paulus hatte auch irgendwelche Lasten zu tragen, irgend so einen Rucksack von Krankheit oder Krankheiten. Er ist vermutlich auch einer, der nicht so toll war anzuschauen. Man geht davon aus, klein von Gestalt, konnte nicht gut reden, sagt er selber, hatte Probleme mit dem Sehen und hatte noch irgend so eine gesundheitliche Macke, die er sogar bezeichnet als Pfahl im Fleisch, Pfahl Satans im Fleisch. Im Fleisch, wo der Satan ihn immer so piesacken würde. Und Paulus hat gefunden, hey, ich bitte doch jetzt Jesus und Jesus kann mich heilen und das Thema Zeichen und Wunder, mit denen bin ich ja auch vertraut. Und ich bitte Gott, dass Gott mich heilt und dass Gott mich wiederherstellt. Und dann sagt der Paulus nachher im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, 3-mal habe ich zum Herrn gefleht, aber er hat mich nicht angerührt, mich nicht gesunden lassen oder mir diesen Pfahl im Fleisch, diese Schwere weggenommen. Aber Jesus hat zu mir gesagt, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit, in deiner Gebrochenheit zur Vollendung. Das ist der göttliche Umweg, also mindestens dieser ist ein göttlicher Umweg vom lebendigen Gott, von Jesus Christus mit dem Paulus. Und dass wir uns jetzt recht verstehen. Mit Gottes Power über jede Mauer, nein. Paulus hat das nicht erlebt. Aber es ist ganz klar, häufig auch das Thema in der Heiligen Schrift, dass Gott, dass Jesus Christus heilt, körperlich heilt. Und ich liebe das in der Heiligen Schrift. Diese beiden Wahrheiten und Tatsachen stehen so richtig voll nebeneinander. Und was nicht geht, ist so eine Lehre aus der Geschichte, nur diese Wahrheit zählt. Nein, übernatürliches Wirken, Heilung durch Jesus Christus gibt es heute nicht mehr. Diese Übernatürlichkeit wird verschoben, irgendwie in die ferne Zukunft, ins tausendjährige Reich oder was auch immer. Das ist falsch, diese Überzeugung. Und diese Überzeugung, die sich hier breit machen kann, ist auch falsch, nämlich du musst nur richtig glauben und Gott wird dich gesund machen. Und wenn du richtig glaubst, dann bist du von Reichtum und Wohlstand gesegnet, das sogenannte Wohlstandsevangelium. Nein, das ist verkehrt. Aber beide Wahrheiten nebeneinander, das ist die Sicht der Heiligen Schrift. Und an der Stelle verstehe ich natürlich, mit so Spannungen umzugehen, das ist nicht immer erfreulich. Es ist sehr, sehr spannungsreich. Aber ich sage es an dieser Stelle ganz vorsichtig, aber doch mit viel Überzeugung. Wer Christ wird, weil es dann einfacher wird im Leben und friedevoller im Leben, sollte lieber nicht Christ werden. Also mehr kommentiere ich das jetzt nicht. Doch, werde Christ. Wenn du jetzt den lebendigen Jesus Christus, und das ist das dritte Beispiel, ganz kurz, wenn wir uns Jesus Christus noch ganz kurz anschauen, oder? Die Israeliten damals haben gedacht zur Zeit von Jesus, ah, toll, Jesus hat ja da zum Beispiel die Brotvermehrung, Speisung der 5000, die hätten ihn am liebsten gerade zum Brotkönig gemacht. Die haben ja gemerkt, dass in Jesus irgendwie Gott dran ist, was Neues anzufangen. Und die haben gar nicht dran gedacht, dass es da noch einen Umweg gibt. Das konnten ja nicht einmal die Jünger von Jesus so richtig begreifen und auch für wahr halten, oder? Und dann endet der Sohn Gottes, Jesus Christus, am Kreuz. Er wird gekreuzigt. Und Paulus sagt auch später, was es bedeutet, nämlich die ganze Gottlosigkeit einer ganzen Menschheit und Sünden am Kreuz mit in den Tod zu nehmen, wegzuräumen, damit der Weg zum lebendigen Gott wieder frei wird und sündhafte Menschen Verbindung erhalten können mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit dem Gott, der sie und ihn und sie und dich und mich geschaffen hat. Weil wir sind nicht automatisch mit Gott verbunden. Er ist viel zu heilig und groß und fassbar für uns. Aber deswegen ist Jesus gestorben, um den ganzen Kasumpel aus dem Weg zu räumen. Und zwar schon seit 2000 Jahren. Und für eine ganze Menschheit. Und wer das für sich in Anspruch nimmt, sagt die Heilige Schrift, der ist Christ und der ist gerettet. Und das Tolle ist jetzt, das ist nicht einfach nur ein Verehren von irgendeinem vergangenen Jesus, sondern der ist von den Toten auferstanden und dann in Gottes Dimension zurückgekehrt, Auffahrt, wo er zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Also, es ist enorm beeindruckend. Aber was ich sagen möchte, jetzt ganz verkürzt auch, er ist wirklich der Präsente, der Gegenwärtige, der Erreichbare, er ist Realität. Aber Jesus ist für uns der Retter geworden. Und der persönliche Heiland und der persönliche Lebensführer und der lebendige Gott in unserem Leben aufgrund eines brutalen Umweges über das Kreuz, über die Kreuzigung. Ich hätte damals wahrscheinlich auch gedacht, ja meine Güte nochmal, jetzt ist doch Gott in Jesus schon da. Also jetzt, warum jetzt nicht von 0 auf 100 und jetzt Gottes Reich hier aufrichten? So haben die Leute damals, also viele Leute, längst nicht alle, haben so gedacht, oder? Aber der göttliche Umweg, der führt zum Ziel. Und Jesus wird zum Ziel kommen auch, wenn er wiederkommt. Dann ist die ganze Geschichte auch um Jesus herum wie abgeschlossen. So, und jetzt Fokus auf dich, auf mich. Vielleicht schaust du jetzt dein Leben an. Vielleicht deine Lebensgeschichte, die schon länger ist, die kürzer ist. Oder wo du gerade so drin steckst und du stellst verschiedene Brüche fest und haderst eigentlich immer wieder mal mit deinem Schicksal. Ich möchte dir das gerne nahelegen, diesen Bericht aus 2. Mose 13. Gott denkt sich etwas. Gott hat sich was gedacht. Gott denkt sich etwas. Und auch vielleicht die vielen Jahre oder Jahrzehnte, wo du noch nicht Christ gewesen bist. Man spricht hier so von der Heiligen Schrift, ja, und in der Theologie spricht man von der sogenannten vorlaufenden Gnade. Gott hat schon deine Hand über dir gehabt, hat dich schon erwählt, hat dich schon ausersehen, als du noch nicht Christ warst. Und deswegen lade ich dich ein, bitte ich dich, obwohl ich weiß, es ist total komplex, aber versuche doch zunehmend mit einer gewissen Haltung von versöhnt sein, auch mit der eigenen Geschichte, weil Gott sich was gedacht hat, versuch doch so auch mal zurückzuschauen. Oder vielleicht gerade in dem, wo du drin bist und du findest und ahnst auch, es gibt doch so schnelle, leichte Wege. Und jetzt musst du so einen dusseligen Umweg gehen. Und es gibt so einen Taucher in deiner Geschichte. Vielleicht auch körperlich. Vielleicht auch was Beziehungen angeht. Ich weiß nicht, was es da noch in deinem Leben ist. Ich kenne ja vor allem zum Teil mein Leben. Aber ja, euer Leben kenne ich nicht. Und versteht ihr, ich kann auch niemals derjenige sein, auch wir gegeneinander dürfen nie diejenigen sein, die dann sagen, jo, weißt du, ja, schon ein bisschen blöd, wie es dir jetzt so geht und wo du drin steckst. Aber weißt du, Gottes Liebe, also alle Dinge müssen zum Besten dienen denen, die Gott lieben, oder? Und wenn man so kommt und das einem Mitchristen, einer Mitchristin so vorhält und unter die Nase hält, ist es unglaublich brutal. Und das sollte man nicht tun. Und deswegen, du hast gemerkt, ich mache das einigermaßen sorgfältig, indem ich sage, ich würde dich gerne in Bekanntschaft bringen zu dieser Wahrheit von heute Morgen. Gottes Umwege sind gesegnete Wege und überleg doch mal, ob das vielleicht etwas zu tun haben könnte auch mit deinem persönlichen Leben. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, das, wo du drin bist oder was so hinter dir liegt, vielleicht mal unter dem Label anzuschauen, unter dem Etikett, Gott dachte sich etwas dabei, dass es sich so und so in deinem Leben entwickelt hat. Du lebst nie und nimmer unter einem brutalen, blutleeren, emotionslosen Schicksal, sondern der lebendige Gott in Jesus Christus, er lebt sein Leben in dir. Er führt dich, er sorgt vor. Yahweh Jireh ist einer der allerschönsten Namen, auch vom lebendigen Gott. Gott sorgt vor. Du kannst nicht durchfallen in ein schwarzes Loch. Und ich möchte auch das vielleicht einfach nur kurz andeuten. Ich selber habe auch seit meinem 5. Lebensjahr x chronische Geschichten in meinem Leben, chronische Krankheiten, so Autoimmun, so Sachen, die mit Autoimmunsystemen zu tun haben. Wer so ein bisschen versiert ist, weiß jetzt, wovon ich auch rede. Und das hat einige Bedeutung gehabt, wie sich auch mein Leben so entwickelt hat, was ich alles nicht konnte, aber wie es dann geführt wurde. Und rückblickend und aktuell, ich bin dankbar mit dem, wie es ist. Ich gehöre dem lebendigen Jesus Christus, er hat die Übersicht. Das nochmal so ganz kurz, auch persönlich. Ich komme also nicht von oben herab und sage das einfach. Jetzt ein letzter Gedankengang noch kurz. Nun ist man auf diesem Umweg unterwegs. Und wie kann es einem denn möglichst auch, doch auch gut gehen auf dem Umweg? Ein Gedanke, Gott selber sorgt vor und trägt dich. Beispiel aus 5. Mose. 5. Mose, ich habe ja gerade davon geschwärmt. Hört einmal in Kapitel 1. Das ist Rückblick jetzt von Mose an die neue Generation. Ihr habt erlebt, was er in Ägypten für euch getan hat. Und durch die Wüste hat er euch getragen wie ein Vater sein Kind. Den ganzen langen Weg bis hierher. Das ist noch vor dem Jordan, vor dem verheißenen Land. Denn er war vor euch hergezogen um die Lagerplätze auszusuchen und euch den Weg zu zeigen, bei Tag in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Wow. Muss da gar nicht viel sagen. Vielleicht noch 5. Mose Kapitel 8. Die ganzen 40 Jahre lang sind eure Kleider nicht zerschlissen und ihr habt keine wunden Füße bekommen. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch auf den rechten Weg bringen will, wie ein Vater, der sein Kind erzieht. Da habe ich ja eine zweite Überschrift, Gottes Plan steht fest. Jeremia 29, Vers 11. Gott sagt zu den Israeliten, die waren 70 Jahre in der Gefangenschaft in Babylon. Und jetzt sagt Gott durch den Jeremia zu den Israeliten: Mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, ich denke mir, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. Und was Gott sagt, erfüllt sich. Auch wenn es vielleicht länger dauert. Und wer hätte am Anfang dort gedacht, es würde 40 Jahre gehen? Aber Gott sorgt vor. Und ein allerletzter Gedankenanstoß. Das ist eine sehr interessante Passage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 7. Es gibt vielleicht Situationen, auch jetzt gerade aktuell, wo Jesus dir sagt, was er auch zum Petrus gesagt hat: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Und damit schließt sich der Kreis. Ich sage jetzt nicht Punkt und nicht Amen, nach diesem Predigtteil, das mache ich nie, sondern Doppelpunkt. Wir werden jetzt gleich ein kleines Instrumentalstück hören und dann, das hätte ich vielleicht vor der Predigt schon sagen können, dann haben wir Zeit, habe das so besprochen mit dem Martin, so für wo wir so das Plenum aufmachen, so Interaktion mit dem Plenum. Das heißt, es ist Zeit, wenn du eine Frage hast oder du hast eine Ergänzung oder du hast einen Vertiefungswunsch oder du hast eine ergänzende andere Sicht auch zu diesem Predigtthema. Dafür ist jetzt gleich anschließend Zeit. So ungefähr eine Viertelstunde. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal hier auch in eurer Mitte und ich habe das sehr, sehr gut auch in Erinnerung. Eure Initiative, die ihr dann ergreift. Also Initiative würde gleich dann bei euch liegen. Ihr habt während dem kleinen Instrumentalstück vielleicht Zeit, euch da schon ein bisschen mental so drauf einzustellen. Ja, wir hören das Instrumentalstück. Ich weiß nicht, wer da zuständig ist. Genau. Gut, danke. Vielen Dank. Also, Doppelpunkt hinter meinem Predigtteil heißt: Predigt geht weiter. Wird jetzt von euch auch weiterentwickelt. Eine Predigt ist ja auch niemals fertig. Und ich lade euch jetzt ein. Wir alle haben den Heiligen Geist. Wir alle haben Erfahrungen. Wir alle leben. Wir alle kennen die Heilige Schrift. Und ich lade euch ein. Einfach Initiative ergreifen und Small Move mache. Ich weiß, es braucht am Anfang immer das Krisenspitzeli, aber ich bin sehr schweigeresistent. Aber der Eugen ist auch schon gerade da. Eugen.